heute haben wir den Daniel Urban hier im Interview und ich freue mich sehr, dass du uns mit auf deine Heldenreise nimmst.
Ja, sehr, sehr gerne. Ich freue mich auch, Felix. Danke für die Einladung.
Ja, der Daniel ist Schauspieler und auch Coach. Also du machst auch ganz viel Schauspieltrainings.
Genau.
Und hast auch eine eigene Akademie gegründet.
Also ja, Urban Acting Coaching ist einerseits Schauspiel und dann habe ich noch das Interdisziplinäre Institut für Training und Coaching. Mhm. Das haben wir kurz nach meiner Ausbildung und von zwei Kollegen. Inzwischen ist nur noch eine Kollegin da, wo wir dann im Bereich Unternehmen Coachings durchführen und Trainings vor allem.
Okay. Genau. Und wie kam das alles? Also,
naja, das Leben des Schauspielers ist ja nicht immer so einfach.
Ja.
Also am Anfang habe ich erstmal Politik studiert, dann kam meine Schauspielausbildung in Amerika. Und die ersten Jahre waren sehr, sehr hart. Auch immer wieder Projekte mit Ludwigsburg oder HFF, aber nicht bezahlt.
Ja.
Und damals war es noch ein bisschen anders. Also klar habe ich mir überlegt, mache ich jetzt ein Showreel oder nicht. Dann habe ich mich entschlossen, viele Kurzfilme zu machen, versucht mir irgendwie reinzukommen. Aber bis dann, wenn man nicht eine deutsche Schauspielschule hat, Falkenberg oder Ernst Busch, ist es wirklich schwierig, dass die Caster einem die Chance geben. Und es war eine lange Zeit, bis dann endlich auch mal gute Projekte kamen, die auch bezahlt waren. Und dann konnte ich davon eine Zeit leben. Und dann kommt aber, ich glaube, bei fast allen Schauspielern immer auch eine Zeit, wo man nichts mehr verdient oder wo es schwierig ist. Und die Zeiten hatte ich natürlich auch. So, dass ich dann, dass mir klar war, okay, ich habe keine Lust, abhängig zu sein von dem Beruf. Also ich hatte da eine Zeit, wo ich wirklich, wo es wirklich sehr, sehr schwer war, wo gar nichts kam, wo ich extrem an mir gezweifelt habe. Mhm. Und die Frage war dann, okay, du hast einen sehr guten Abschluss in politischen Wissenschaften und Philosophie und Literatur. Diversifizieren. Was kannst du noch? Was sind Verbindungsspuren, wo du deine Talente mit einbringen kannst, wo du unabhängig vom Schauspiel, ob du jetzt Drehtage bekommst oder nicht, leben kannst und trotzdem was machen kannst, was dir Spaß macht. So.
Okay, okay. Und wie kam dann wirklich zum Beispiel dieses Coaching, weil du dich selber auch schon so ein bisschen in der Persönlichkeitsentwicklung weiterentwickeln wolltest? Lag dir das dann nahe oder gab es dann eine Person, die dir diesen Weg gezeigt hat? Also was war dann der nächste Schritt, dann wirklich so ein Institut zu eröffnen? Das ist ja schon was ganz Besonderes.
Also es fing alles natürlich früher an, nachdem, wo ich gemerkt habe, okay, vom Schauspiel alleine will ich nicht abhängig sein. Ich kann ja später noch ein bisschen genauer darauf eingehen. Es werden bestimmt auch ein paar Lacher kommen. Also ich war auch eine Zeit Flirtcoach. Ich war in allen möglichen Medien von Bild-Zeitung oder ProSieben, Newstime oder NTV oder sonstiges als Beziehungscoach und Flirtcoach auch. Das heißt, es fing so eine Zeit an von, was kann ich noch? Und es hat meistens was mit Menschen zu tun gehabt. Mhm. Und die nachdem ich auch als Flirtcoach gearbeitet habe, war so der nächste, sagen wir mal, professionelle Schritt, auch mich wirklich mit Coaching professionell zu beschäftigen. Und dann habe ich eine Ausbildung gemacht als Coach, aber jetzt nicht eine, wo man am Wochenende irgendwo hingeht, was ja auch geht, sondern wirklich, es waren über 700 Stunden, wo ich wirklich mich mit Training, Coaching, Coaching-Tools, systemisches Coaching auseinandergesetzt habe, mit Abschluss. Und dann haben Kollegen und ich eben dieses Institut gegründet, wo wir gesagt haben, okay, wir wollen natürlich nicht nur 101-Coachings machen mit Leuten, auch wenn uns das sehr viel Spaß macht, wirklich Veränderungsprozesse in Menschen von allen verschiedenen Bereichen. Es gibt ja klare Trennlinien zwischen Therapie und Coaching, aber Coaching ist ja etwas, was immer mehr und mehr, sagen wir mal, der Kuchen wird immer größer und trotzdem gibt es viel zu viele Coaches für den eigentlichen Markt.
Mhm. Ja, aktuell explodiert es ja total.
Es explodiert total, aber 96% der Coaches können nicht vom Coaching alleine leben. Das heißt, entweder bilden sie wieder selber aus oder sie haben natürlich noch einen anderen Beruf, wie ich auch, was ja nicht schlimm ist. Jedenfalls war dann für mich klar, okay, ich will auch Trainings machen für Unternehmen. Mhm. Nicht nur Einzelcoaching und deswegen dieses Institut.
Ah, okay. Genau. Weil es nochmal anders brandet oder weil es, also dieses Institut, das hat natürlich, das klingt ja
wow. Es klingt natürlich super, ja. Also darum ging es natürlich ja. auch. Es hört sich jetzt alles größer an, als es letztendlich ist. Letztendlich haben wir uns mit verschiedenen Formen des Trainings für Unternehmen beschäftigt, auch teilweise mit Aufnahmen. Ich habe dann eine Zeit bei der Deutschen Angestelltenakademie gearbeitet und auch für BFZ. Das sind so Berufsakademien, auch für mhm. Akademiker, mhm. die dann sozusagen finanziert werden, auch vom Jobcenter. Und da fing es so an, dass ich gemerkt habe, okay, wie kann man diese Leute wieder auch Akademiker in Beruf bringen oder wie ist der Übergang, wenn jemand einen Beruf verliert, was braucht es da? Und da geht es tatsächlich für dieses Institut von Kommunikationstools, natürlich auch Bewerbung, Soft Skills, aber viel mehr um Veränderung, Vermarktung und alle anderen großen Themen, so wie stelle ich mich wie stelle ich mich beruflich auf? Mhm. So. Ja.
Und wie hast du dich, jetzt möchte ich nochmal zurückspringen,
ja.
In deiner Karriere, wie hast du dich denn aufgestellt als Schauspieler? Also wie waren denn da so die ersten Schritte in diese Richtung? Weil,
das ist eine gute Frage, ja.
Das ist ja auch ein Traum von dir gewesen, oder? Also wirklich vor der Kamera zu stehen, weil das machst du ja immer noch, hast du ja eben erzählt, dass du auf den Rosenheim kommst und so immer wieder
angefragt werde. Ich habe für andere Produktionen wie Um Himmels Willen, mhm. das ist damals die erfolgreichste Fernsehserie immer, habe ich 7 Jahre gedreht als Gierke. Der Traum war jetzt nicht einer, der schon ganz früh da war. Ich bin in Italien in einer Kommune aufgewachsen. Also in Starnberg geboren. Meine Mutter ist dann weggezogen. Mhm. Und so, wie kam es zur Schauspielerei? So ein bisschen war dieser Weg tatsächlich vorherbestimmt, sag ich jetzt mal. Ne? Weiß nicht, ob das stimmt, aber ich komme aus 2 Künstlerfamilien mhm. und ich habe dann gemerkt, recht schnell, da ist noch was. Aber ich erzähle mal so diesen Werdegang. Mutterseits waren es 3 Generationen von Malern, also vom Urgroßvater sozusagen.
Bei uns auch, ja. Aber väterlicherseits.
Genau, Kirchenmaler, bei uns waren es vor allem Naturmaler, sind auch in der Pinakothek oder im Lehmbachhaus, mhm. also die Haiders. Mutterseits und mein Großvater vaterseits hatte nicht nur eine Professur in Braunschweig, sondern war Schriftsteller und hat ein Theater geleitet in Wien und ist danach ein sehr, sehr bekannter Drehbuchautor geworden, der auch im Filmmuseum ist. Schwierig inzwischen wegen Nationalsozialismus, die Filme waren dann eingefärbt natürlich. Gilt aber als einer der ersten, die Professur hat er verloren, er war SPDler, mhm. weil man Adolf Hitler ja eindeutschen wollte, er war mhm. Österreicher. Und die Idee war damals in Braunschweig, was sehr braun war zur damaligen Zeit, dass er die Professur von meinem Großvater bekommt. Mhm. Was dann so nicht geklappt hat, aber deswegen hat er die Professur verloren. Er hat sich dann zurückgezogen nach Wien und dort ein Theater geleitet und dann kam immer mehr, dass er Drehbücher geschrieben hat. Und er war sogar, hat gelehrt am Max-Reinhardt-Seminar, also ist ja die große Schauspielschule in Österreich, zählt zu den besten deutschsprachigen. Und meine Großmutter, und dann höre ich diese lange Geschichte auf, meine Großmutter hat sich damals beworben, am Max Reinhardt als Schauspielerin und er hat sie durchfallen lassen, weil er sie heiraten wollte. Ist eine echte Geschichte, ja. So, und sozusagen mache ich die Tradition, führe ich die Tradition fort. Ich bin nach Deutschland gekommen und wollte eigentlich schreiben und Journalist werden, weil ein großer Teil meiner Familie im Burda Verlag gearbeitet hat. Ja. Onkel, Tante etc. Mhm. als Chefredakteure. Und habe dann aber sehr früh mit 21, 22 gemerkt, irgendwie ist das Künstlergen in mir drin. Mhm. Ja, ich habe meine Großväter, nur den einen gekannt, aber nicht den Vaterseits, der auch Schriftsteller war, der ist vor meiner Zeit gestorben. Und dann habe ich gemerkt, okay, Politik schön und gut, ja, ist ein gutes Studium, aber ich ich muss was anderes machen. Also mir fehlt was. Mhm. Und so kam dann, dass ich gesagt habe, ich mache das Studium trotzdem fertig, was sehr schwierig war, weil ich wollte es eigentlich aufgeben, aber so wie halt Familien auch sind, Teile meiner Familie haben gesagt, okay, das merkt man dann, wenn jemand ein Studium nicht abschließt. Und ich habe mich dann entschlossen, das zusammenzumachen, mich nicht für eine deutsche Schauspielschule entschieden und war dann halt in Amerika zweimal, um dort meine Ausbildung zu machen.
Das war die New York Film Academy, oder?
Nee, das war Herbert Berghoff Studio in New York und dann Lee Strasberg in Los Angeles. Mh. Und dann habe ich damals noch eine Weiterbildung gemacht in das Studio. Da hatten wir über 20 verschiedene Lehrer, die so zu Crème de la Crème aus Los Angeles gehören. Sehr viel Kamera-Acting, aber nicht nur. Und alle verschiedenen Techniken. Dann eine Zeit noch mit Susan Betzen, zählt so zu die großen Schauspiellehrer. Mark Travis, der viel auch an der HFF arbeitet und den habe ich auch in Los Angeles besucht und habe so wirklich mit sehr guten Leuten gearbeitet und so kam das dann peu à peu, dass ich gemerkt habe, ja, das ist es.
Stark. Ich bin 3 Wochen auch in New York bei Lee Strasberg.
Okay,
das toll. Ist ein Workshop. Gut. Ich wusste, da war irgendeine Überschneidung, aber es war nicht die New York Film Academy. Wow. Weil da sind ja wirklich große Leute ausgebildet worden.
Ja, kann man schon.
Hattest du die auch als Dozenten oder kommen die da irgendwie als Gastdozenten nochmal mit rein?
Wen meinst du jetzt zum Beispiel?
Leonardo DiCaprio?
Nee, leider nicht. Also ich habe tatsächlich sehr berühmte Leute kennengelernt, ja. Weil im Internationalen Institut für Theater, im Actor-Studio damals, Sean Penn und solche Leute, ja, also schon wow. Wirklich sehr bekannte. Aber als Dozenten hatte ich die leider. Leider nicht. Aber ich glaube auch, es geht gar nicht darum, dass man die besten Schauspieler als Dozenten hat. Also ich glaube, natürlich können die viel Know-how dir geben und Wissen, aber es braucht mehr, um Schauspiellehrer zu sein. Das kann ich...
Absolut.
Also es braucht auch die Leidenschaft und auch das wirklich das Gruppenbewusstsein und jemanden wirklich in seinem Wachstum zu unterstützen. Mhm. Und natürlich ist es gut, wenn jemand erfolgreich irgendwo war, aber ich muss nicht der beste Tennisspieler der Welt sein, um ein sehr, sehr guter Lehrer zu sein. So, das habe ich auch irgendwann mal gemerkt. Sondern es braucht halt mehr als jetzt nur die Erfahrung. Also die Tipps sind natürlich super von jemandem, der das praktische Wissen hat,
ja.
Den Erfolg und diesen Weg gegangen ist.
Genau, das meine ich.
Aber der kann, ich glaube, Leonardo DiCaprio hat auch keine, was mir bewusst ist, keine normale Ausbildung. Hat natürlich sicherlich tausende von Coaches. So einer kann dir natürlich, klar, ich meine, deswegen gibt es Größeren als Leonardo DiCaprio. Ich liebe ihn in 1000 Filmen, ob Inception oder Shutter Island. Vielleicht ist er auch richtig gut, aber ich habe immer wieder gemerkt, nicht immer die Besten in ihrem Fach sind die besten Lehrer. So, ja, das ist mir schon auch, sondern es braucht auch die Leidenschaft für den Beruf. Es braucht viel, viel mehr als, vor allem braucht es auch, dass man selber die Schritte seziert hat, ganz auseinandergenommen hat und wirklich versteht, was da passiert. So.
Ich meine jetzt aber auch nicht zum Beispiel Gastdozenten, die das jedes Jahr machen, ganze Workshops. Manchmal sind die auch als Gastdozenten mal für 1-2 Tage da.
Wie an der HFF zum Beispiel.
Oft. Genau.
Da Roland Emmerich kommt, wo jemand damit sowas.
Ja. Richtig. Ja. Und so hatten wir das auf der Filmakademie in Ludwigsburg ja genauso, wenn da mal Bernd Eichinger mal da war. Das kommen aber halt einmal. Ja.
Ja.
Und das ist dann schon auch spannend, da einmal so den Raum mit diesen Menschen auch teilen zu dürfen.
Ja.
Und danach ein paar Fragen und Antworten. Und dann weiß man wieder, okay, es ist doch vielleicht gar nicht so weit weg.
Mhm.
Ja, für den Moment. Es ist natürlich dann doch wieder weit weg. Aber in dem Moment merkt man, okay, das sind auch normale Menschen. Die haben genauso ihre Höhen und Tiefen.
Ja.
Und da werden auch manchmal Dinge anders besprochen, als jetzt vor einer laufenden Kamera. Wenn man sich da auf YouTube irgendwie ein Video anguckt, dann ist das ja immer sehr eingedampft. Und dann will man ja immer diese ganz großen Themen.
Ja.
Aber kriegt dann den Mensch dahinter manchmal gar nicht so richtig mit. Und das ist doch immer ganz schön.
Ja, und die Insights natürlich und diese Leute, wie sie diesen Weg gegangen sind, ist natürlich immer auch nicht nur, dass sie Vorbilder sind, aber inspirierend, ja, absolut. Ja.
Mhm.
Ja.
Und würde dich das internationale Filmemachen auch weiterhin reizen?
Schon. Ja, natürlich, klar. Ja. Mhm. Logisch. Also jetzt mit Amazon Prime oder Netflix sind natürlich die Chancen da. Und ich habe viele Kollegen, die tatsächlich diesen Weg gerade gehen oder auch das Glück haben, am richtigen Ort zum richtigen Moment zu sein. Ich glaube, da brauchst du halt schon auch Glück. So als deutscher Schauspieler bist du natürlich in einer schwierigeren Lage, als wenn du in London irgendwo bist, in Großbritannien oder auch in Skandinavien, wo das Englisch von den Leuten meistens einfach wesentlich besser ist und wo der internationale Markt einfach nicht so weit weg ist.
Ja.
Aber es bestehen viel mehr Chancen als jemals zuvor für deutsche Schauspieler. Bis jetzt hatte ich noch nicht das Glück, irgendwo mal international mitzumachen, aber natürlich ist es ein Traum, klar. Also würde ich lügen, wenn es nicht so wäre. Ja. Also absolut, ja.
Was wäre denn so deine Traumrolle? Gibt es da was, wo du sagst, so da, in dieser Welt würde ich gerne mitspielen?
Also es, natürlich eine Zeit gab es ja die Trennung von Schauspielern, die Film gemacht haben und Schauspieler, die Fernsehen gemacht haben. Diese Trennung gibt es seit vielen Jahren nicht mehr, sondern jetzt jeder berühmte oder weltberühmte Schauspieler hat inzwischen eine Netflix- oder eine Amazon-Serie oder auch deutsche Schauspieler. Und natürlich kannst du deine Rolle nochmal ganz anders zeigen in ihrer Komplexität und du hast nicht die Verdichtung und die in 90 Minuten etwas zeigen zu müssen. Und also Serie, klar, also eine tolle Serie, da gibt es ja viele Serien, die mich wahnsinnig beeindruckt haben, ob jetzt Game of Thrones oder viele andere. Sowas ist natürlich ein absoluter Traum, wo ja auch deutsche Schauspieler mitspielen. Ne?
Ja.
Also, die auch nicht das beste Englisch vor allem haben. Aber in so einer Serie ist es halt auch möglich, weil du ja diese verschiedenen Kulturen in dieser Welt hast und ob jetzt eine Sibylle Kikilli als Prostituierte dort in Game of Thrones spielt, sie ja in 2 Staffeln mit. Oder der Washiha, der spielt ja diesen Man of Thousand Faces. Also da gibt es natürlich schon Möglichkeiten, auch nicht mit einem perfekten Englisch.
Ja.
Und das ist natürlich schon eine Berücksichtigung, weil in L.A. habe ich Schauspieler gesehen, die seit 20 Jahren da leben und immer noch einen Akzent haben. Also du brauchst...
Arnold Schwarzenegger ist das beste Beispiel.
Genau, aber er ist natürlich auch eine große Ausnahme. Ja. Aber du brauchst halt, es reicht halt nicht nur dir... Native Coaches zu holen. In manchen Fällen brauchst du auch das richtige Ohr, also um eine Dialekt oder beziehungsweise eine Sprache perfekt zu sprechen. Mein Akzent ist sehr, sehr stark, deswegen, ich weiß es nicht, ob ich das perfektionieren kann, aber ich habe auch gesagt, es ist erstmal gut, im eigenen Land stark zu werden.
Ja.
So, ich glaube, das ist erstmal so der Fokus und dann andere Kollegen sind nach London oder L.A., für mich war es eine lehrreiche Zeit, 2004 und 2006, aber ich würde jetzt da nicht so hingehen und sagen, hier bin ich und jetzt besetzt mich mal, sondern da brauchst du natürlich
gute Connections,
ja. Und die haben jetzt nicht auf dich gewartet. Jeder Tankwart in L.A. ist Schauspieler, ja. So.
Ja, ich habe es ja genauso erlebt, ich war ja auch schon 3-mal drüben und auch schon mehrere Monate. Habe da Kurzfilme gedreht und auch meinen Podcast da auch am Laufen gehabt und Leute aus Roland Emmerich seiner Welt interviewt. Sehr spannend. Aber hab natürlich auch gemerkt, wenn du da nicht in so einer Union, heißt es ja da, also wenn du da
Zack oder so, ja,
eine Agentur hast, dann ist es natürlich unglaublich schwierig. Aber es ist natürlich trotzdem schön, mal so ein bisschen die Hollywood-Luft auch zu schnuppern.
Absolut,
und diese Straßen und L.A. River und sowas. Es gibt ja ganz viele so Stellen, die kennt man so aus den Filmen.
Ja, ja.
Und das ist natürlich dann schon inspirierend.
Mulholland Drive oder sowas.
Genau, ja. Genau.
Ja, es ist faszinierend. Ich war damals sogar auf dem Geburtstag von Roland Emmerich. 2004 in La Brea wohnt er. Aber das ist, ich sage natürlich nicht die Adresse jetzt hier. oder bei Udo Kier und die ganze Connection in Los Angeles beim Haus von Jürgen Prochnow. Der war damals nicht da, war seine Frau und oder Ex-Frau. Und war eine spannende Zeit. So. Das ist auch so zu sehen, wirklich, was da... Dieses riesige, das ist ja eine Industrie, also das ist ja Wahnsinn. Also faszinierend, da wird ja weiß nicht, wie viel da gedreht wird, ja, aber Die bekommen natürlich nur die erfolgreichen Serien.
Ja,
es sind ja, weiß nicht, tausende von Serien und Filmen, die nicht das Geld wieder einspielen. Ja. Also ich glaube sogar, dass insgesamt mehr Filme floppen als, also es ist ein Minusgeschäft insgesamt. Da gibt es unglaubliche Zahlen. Gell? Mhm,
so. Ja, wir kriegen natürlich wirklich nur die erfolgreichen mit, die Auswertung eben international dann bekommen.
Ja.
Im letzten Ende dann. Ja, okay. Spannend, spannend.
Genau. Eins noch zu Schauspiel. Wie bin ich dann Schauspieler geworden? Also es ist nicht nur, dass ich gemerkt habe, okay, da ist was Künstlerisches, was gelebt werden will, wie in allen von uns. Vielleicht war bei mir die Familie halt, hatte natürlich einen anderen Zugang dazu, weil das halt auch tatsächlich von einigen gelebt wurde. Dann war noch ganz entscheidend, wo ich in München war, ein Freund von mir hat mir damals drei VHS von James Dean gegeben.
Ja. Okay.
Und diese Filme, denn sie wissen nicht, was sie tun, Die Giganten und Jenseits von Eden,
ja.
Also er hat ja nur drei Filme gemacht, James Dean, die haben...
Früh gestorben,
ja. Ich glaube, das war 27 auch, Club 27.
Club, der, ja genau.
Der Toten Dichter. Diese drei Filme haben mich so tief beeindruckt, die haben sowas in Bewegung gebracht, dass ich sagen würde, diese Filme waren hauptausschlaggebend, dass ich Schauspieler werden wollte. Mhm. James Dean, Marlon Brando gehören ja zu den Schauspielern, die nicht nur so getan haben, als würden sie jetzt was trinken, sondern die haben dann, so wie ich jetzt, wirklich was getrunken.
Ja.
Also nicht nur, man sagt zwar Method Actor, aber Leute, die halt den psychologischen Realismus gelebt haben, beziehungsweise gespielt haben, es war nicht mehr Spielen, sondern seelische Prozesse wurden beim Spielen wiedererlebt. Mhm. Und deswegen sage ich auch, Schauspieler, ich liebe die deutsche Sprache, ja, die ist ganz toll, aber Schauspielerei, jetzt, es gibt ja viele Möglichkeiten, aber ist für mich immer ein sehr schwieriger Begriff, wenn ich als Schauspiellehrer arbeite, weil die Leute denken dann, die Laien und nicht nur die Laien, sie sollen jetzt mal spielen, also Schauspieler. Mhm. Und Schauspiellehrer in L.A. oder haben wir gesagt, Acting kommt vom Tun, Act,
ja.
Tun. Und für mich auch Naturalismus, wie von James Dean oder Marlon Brando oder viele andere, ist so, dass halt wir die Sachen nicht mehr größer machen und so wie im
Theater
und dem Zuschauer suggerieren, was ich gerade fühle. Oh, und da ist so und es leidig und jetzt bin ich wütend. Sondern es passiert wirklich im Inneren was. Ich trigger mich, ich erlebe es in Beziehung zu einem Spielpartner. Mhm. Und in dem Moment bin ich völlig im Moment, völlig im Hier und Jetzt, ganz beim anderen und die Emotionen fließen und sind echt.
Wo du es wirklich abrufen kannst.
Ja. Ja, und das ist ja auch dann der Unterschied zwischen sage ich mal, Theater und dem heutigen Filmaufnahmen. Ja, es gibt grandiose Theaterschauspieler, die das umsetzen können, aber manche, die auch grandios sind, die dann im Film zu viel tun. Mhm. Ja. So, und meine Faszination galt immer dem Schauspiel vor der Kamera, also wo das Laser da, also ein Close-Up 4 Meter groß ist. Jeder Blick nach da schon eine Aussage ist. Also wie minimiere ich und erlebe es trotzdem und habe trotzdem starke Emotionen, ohne es zu schauspielern.
Mhm.
Genau. So, das ist das, was mich als Schauspieler und dann später als Schauspiellehrer und Schauspielcoach extrem fasziniert hat und wo nach wie vor mit diesem Thema Psychologie, Schauspielerei, Lebendigkeit, Emotionen, die eigene Geschichte, Transformation, das sind so die Fragestellungen und die Faszination, die für mich als Schauspieler und Schauspiellehrer dahinter sind, die alle miteinander verbunden sind.
Ja, das ist sehr spannend. Vor allem ist ja auch die Projektionsfläche wieder für den Zuschauer.
Mhm.
Der muss sich ja auch in dieser Wandlung, all diese Prozesse, die da passieren, auch mitfühlen können.
Mhm.
Ja. Und das hat natürlich auch wieder viel mit der Kunst des Weglassens zu tun, wo man sich überlegen muss, okay, was, braucht die Szene jetzt wirklich?
Mhm.
Und man reduziert es auf das, was jetzt wirklich in dieser Szene erforderlich ist. Nicht nur im Sinne von einem Framing von der Kamera, sondern auch natürlich, welche Emotion ist jetzt gerade im Vordergrund. Weil man hat ja immer mehrere Emotionen. Ja? Wenn das Podcast-Interview vorbei ist, haben wir wieder einen anderen Flow, weil wir wieder andere Themen haben. Und da musst du dich natürlich in dem Moment messerscharf auf diesen Moment konzentrieren, der dann wieder im Drehbuch, also du musst ja genau den Moment wieder abrufen können, den es jetzt aktuell benötigt, damit das
wieder... Wie abrufen, wie meinst du das?
Dass es der Geschichte dient, dass du eben nicht noch andere Emotionen zulässt, die gerade nicht passen oder die vielleicht von einer Szene zur nächsten eben nicht diese Brücke bauen. Also musst dich ja wirklich immer in diesem Moment unter Kontrolle haben, was brauchen wir, um von A nach B zu kommen.
Jetzt spricht der Regisseur, das merke ich natürlich. Also 95% aller Emotionen sind ja unbewusst. Das heißt, es gibt nicht nur immer eine Emotion, natürlich haben wir dann immer 4 Grundemotionen oder 7 und sonstiges. Viele Kombinationen von sekundären und tertiären Emotionen. Jetzt ist es natürlich so, dass der Regisseur eine klare Vision hat und sich, wenn er das Drehbuch geschrieben hat, aber auch wenn er es nicht geschrieben hat, genau sich vorstellt, hier passiert das, Character Development, Entwicklung, hier brauche ich das, weil ich das zeigen will, und das Mosaik fügt sich mit den verschiedenen Steinchen. Und der Schauspieler ist natürlich in dem Moment, weil kreative Leitung hat natürlich der Regisseur, sollte das machen, was der Regisseur sagt, aber es gibt natürlich, also ich sag mal, eine gute Kollaboration zwischen Regisseur, in meinen Augen jetzt als Schauspieler und Schauspielcoach, zwischen Regisseur und Schauspieler ist immer ein kreativer Austausch. Und meine Erfahrung ist, manchmal muss ein Schauspieler das umsetzen, was der Regisseur sagt, oder immer auch, aber wenn es da eine Zusammenarbeit gibt, also man nennt es ja Acting Director, also jemand, der wirklich, so wie in Deutschland zum Beispiel, manche Regisseure wirklich proben und auch schauen, was kann mir dieser Schauspieler geben, was ich brauche, und wie können wir zusammen etwas entwickeln. Und dann gibt es die Regisseure, die einfach nur ihre Vision niemals aufgeben, sagen, so habe ich das in meinem Kopf, und so muss es sein. Und da bin ich also da sage ich, natürlich muss ein Schauspieler es umsetzen, aber ich sag mal, da gibt es viele Regisseure in Deutschland, die nicht wirklich auch schauen, und das muss natürlich auch im Casting passieren, klar, dass ich mir die richtigen Schauspieler hole, die aber dann nicht wirklich mit dem Schauspieler arbeiten, sondern ihre Vision nicht aufgeben und dem Schauspieler sagen, hier musst du das fühlen und hier brauche ich die Emotion und hier ist das und da passiert das und das will ich jetzt sehen. Dadurch aber, weil Schauspielerei ist ein Prozess, dadurch kann der Schauspieler es nicht mehr wirklich erleben, sondern er sucht jetzt dieses Resultat vom Regisseur vorgegeben zu verwirklichen auf Kosten von echten
Emotionen,
auf Kosten von Überraschung für sich selber und dem Spielpartner oder den Spielpartnerinnen.
Ja.
Und auf Kosten von echtem Leben. Das kann ich nicht vorgeben. Und da sage ich immer, manche Sachen müssen so durchgesetzt werden vom Regisseur, klar. Aber oft würde ich immer allen Regisseuren auch raten, sich auf etwas einzulassen, die eine Abweichung von der eigenen Vision hat. Weil es sonst nach etwas einfach... Also, es ist sonst oft festgefahren. Es fehlt an psychologischem Realismus, an Authentizität. Und ich finde, das merkt man auch. Es gibt Filme, wo man einfach, boah, unglaublich. Und natürlich sind die auch unterschiedlich erreicht, aber mit Schauspielern zu arbeiten, ich meine, an der HFF zum Beispiel, in Ludwigsburg, gibt es ja viele Schauspielerführungsseminare und sonstiges. Und trotzdem ist oft die Technik und alles andere viel, viel wichtiger. Aber ich glaube, da passiert sehr, sehr viel. Also da ist man inzwischen schon auch so weit, dass man merkt, okay, wow, da gibt es ja viele Techniken, das, wo ich dem Schauspieler eine Agenda geben kann oder ein Geheimnis oder das, wo auf einmal dann viel mehr passiert, als wenn ich ihm sage, welche Emotionen er zu fühlen hat. In einem tollen Buch Directing Actors von Judith Weston, was ich denke, jeder Regisseur lesen sollte, unglaublich tolles Buch, steht ja auch zum Beispiel, also da ist ganz viel, wird da geschrieben, gib ihm Aktionsverben, gib ihm etwas zu tun, nicht nur zu tun als Handlung, sondern auch in der Sprache, verführe sie mit Wörtern oder mach das und gib ihm aber nicht ein Resultat,
ja,
weil es sonst einfach nicht so gut wird in den meisten Fällen.
Ja. Ja. Manchmal auch einfach nur ein Satz oder ein Schlagwort.
Genau.
Und daraus dann wieder, dann kommt es aus dem Bauch und dann ist es echt, als wenn man sich peinlichst an das Drehbuch hält. Ich mag das eigentlich auch, wenn man aus dem Treatment schon relativ schnell in die Drehphase übergeht, als da jeden einzelnen Dialog war. Den muss man dann sowieso häufig nochmal abändern, weil das muss dann auf den jeweiligen Darsteller auch passen. Muss sich damit wohlfühlen, was man da eigentlich sagt. Und häufig ist da so eine Szene auch nur eine Klammer. Worum geht es wirklich in
genau.
dieser Szene?
Und das sollte jeder Schauspieler, dem das nicht klar ist, den Regisseur auch fragen. Und da ist es schon wichtig, dass der Regisseur ganz klar sagt, es geht für mich in dieser Szene um das.
Ja.
Und da muss der Schauspieler das natürlich umsetzen. Da kann er nicht einfach mal sagen, Schauspiel ist ein Prozess und jetzt mache ich was. Sondern, oder dass der Regisseur erklärt, in dieser Szene geht es für mich um das. Ich glaube, um was geht es wirklich in dieser Szene? Und dann schauen, wie kann ich trotzdem, obwohl, das ist ja das Paradox des Schauspielers, er weiß, den Text hat er auswendig gelernt, er weiß, er geht von A nach B, er weiß alles und trotzdem darf er nicht spielen, als würde er es schon wissen. Also als würde er den Text schon auswendig lernen oder wissen, dass es am Anfang eine Flirtszene ist und dann zum großen Streit kommt zum Beispiel. Sondern er muss es alles entdecken. Er muss es zwar rechtfertigen, er muss Der ganze Text muss im DNA sein und trotzdem muss es komplett neu entdeckt werden. Also das ist so die Herausforderung.
Ja, das ist schön gesagt.
Ja.
Also jedes Projekt ist ja eigentlich auch wieder eine neue Entdeckung. Das macht es ja auch aus, dass man immer neugierig sein kann auf die Welt, in die man wieder neu eintauchen darf, auf das komplette neue Teamgefüge. Also jedes Projekt ist ja so komplett unterschiedlich wieder.
Ja.
Und das bereichert ja also unser Leben enorm.
Absolut.
Weil wir immer wieder auch Abenteurer sein dürfen, um damit ja für uns wieder neue Geschichten zu entdecken und wieder mehr über das Leben zu lernen. Und viel steckt ja häufig in diesen Geschichten auch von unserem eigenen Leben dann meistens mit drin, weil so wie wir die Welt kennen, so geben wir sie in der Regel auch wieder. Ja. Also wir springen ja auch immer nur auf die Dinge an, die wir kennen.
Und von den Sachen, wo wir innerlich überzeugt sind oder wo wir glauben, wie die Welt funktioniert. Das sehen wir dann immer wieder und das sind die Filter, die sozusagen da sind. Ja. Absolut. Und so hat jeder Regisseur eine bestimmte, oder die meisten, eine bestimmte Handschrift. Und es ist ein großes Abenteuer, absolut. Ja.
Was glaubst du, wie dein Abenteuer in den nächsten 5 bis 10 Jahren aussehen könnte?
Ja.
Hast du da das eine oder andere
Ziel? Ja, Ziel habe ich natürlich, Ziele, Erwartungen keine, Wünsche tausende. Für mich ist es gerade schon so, dass ich merke in meinen, ich unterrichte ja auch an zwei Schauspielschulen und mit meinem Urban Acting Coaching und ich merke immer mehr eine Leidenschaft von dieser Schauspielerführung. Jetzt weiß ich natürlich, dass man als Regisseur nicht nur Schauspieler führen muss, sondern eine eigene Welt entwickeln muss und am besten, wenn du Quereinsteiger bist, Drehbuch schreiben kannst und Dramaturgie und du musst ja alles führen, Organisation, natürlich auch ein bisschen über Technik. Aber da in den nächsten 4, 5 Jahren schon zu schauen, ich weiß nicht, ob nochmal eine Schule dafür wäre natürlich nicht schlecht, aber jetzt so mit 39 nochmal 5 Jahre in die Schule zu gehen, um zu schauen, autodidaktisch ist erstens, man muss ja immer auch schauen, gibt es da eine Möglichkeit, weil viele viele Bereiche sind ja hermeneutisch zu. Das heißt, wenn du die nicht mit 20, 25 dann die Ausbildung machst, wird es schwierig. Mhm. Jetzt gibt es immer Ausnahmen und Quereinsteiger, aber da in Richtung Regie ist etwas, was mich sehr fasziniert und auch Dramaturgie, wo ich mich schon viel damit beschäftige, auch als Schauspiellehrer natürlich. Und so die nächsten Steps zu schauen, ich drehe schon Showreels für Schauspieler und sowas, schreibe immer mal wieder, aber zu schauen, was gibt es da für Möglichkeiten in Richtung Regie, habe ich da überhaupt ein Talent? Ich denke in der Schauspielerführung schon, aber wie gesagt, es braucht noch viel mehr. Und da so ein bisschen zu entdecken, weil ich für mich auch gemerkt habe, und das nicht nur, wenn ich als Schauspieler wenig drehe, so oft so das Gefühl von wirklich kreativ, wenn du nicht Leonardo DiCaprio heißt oder Armin Müller-Stahl oder so, ist das Schauspielerei nicht immer, sondern ich übertreibe jetzt mal ein bisschen, oft ist schon das Gefühl, was ja auch okay ist, ein bisschen Gesichtsvermieter zu sein. Das ist jetzt sehr polemisch, aber mit vielen Regisseuren wenig Interaktion, muss jetzt das machen und hier und dahin und da gibt es auch keine Diskussion. Habe ich dann gemacht und ich habe aber gemerkt, mich interessiert wirklich die Dramaturgie und das Schreiben und Storytelling, menschliche, also wirklich die Entwicklung auch dann mit Schauspielern, wie ich in meinen Workshops und Kursen das mache oder am Theater München, ist etwas, was mich inzwischen mehr interessiert als Schauspielerei, weil ich als Schauspieler oft das Gefühl habe, also viel interessiert mich nicht und vieles deutsches Fernsehen, was auch gut ist teilweise.
So aber viel warten natürlich.
Vielleicht habe ich auch nicht das Glück, halt die tollen Projekte jetzt mit Dominik Graf zum Beispiel oder irgendwas zu drehen zur Zeit, was da bedeutet, vieles sage ich ab, weil ich es nicht mehr brauche, aber einfach zu sehen, mich interessiert der große Zusammenhang. Und dann nicht nur den Satz so zu sagen und so, man merkt dann oft, als Schauspieler lernst du den mit deinem Unbewussten und der Schauspieler muss ja mehr wissen als seine Figur und Entwicklung und hier und dann hast du deine 3 Seiten Text und merkst, okay, Biografie und die bringt mir alles wenig hier, der Regisseur sagt so und so und dann machst du es und dann ist Feierabend und wie gesagt, gibt auch andere Projekte, aber so zu schauen, Regie würde mich sehr interessieren. Aber wie gesagt, das ist jetzt nichts, was morgen oder so passiert, sondern erstmal zu schauen, gibt's da, bin ich da, kann ich die verschiedenen Bereiche überhaupt meistern? Geht es noch autodidaktisch oder sonstiges, indem ich dann Kurzfilme drehe? Ansonsten gerade auch so Richtung viel wieder Männer. Also ich bin auch in Männergruppen und mit einem anderen Coach entwickeln wir gerade so eine Konzept auch nochmal für Männer. Geht es jetzt weniger um Flirten, sondern um Mannsein. Mhm. Mannsein ist ein Thema, was mich schon immer fasziniert hat, wie ich mich auch viel beschäftigt habe. Was ist, bedeutet Mannsein überhaupt? Was braucht es? Wo ist die Unsicherheit in heutigen Tagen? Wir hatten ja jetzt nicht nur in der Filmbranche die MeToo-Debatte, ja. Große Diskussion. Weinstein habe ich sogar mal auf der Berlinale kennengelernt. Gibt es viele Meinungen dazu? Meinung im Sinn von, wie soll ein moderner Mann ausschauen? Oder gibt es überhaupt einen modernen Mann? Und was bedeutet Mann sein? Und da entwickeln wir gerade auch was, das so ein bisschen so jetzt nicht in den nächsten 4-5 Jahren, sondern in den nächsten Monaten. Das, und dann kommen natürlich wieder meine ganzen Seminare etc. ab September. Moderationen, also ich bin auch Moderator. Das ist so ein bisschen, habe ich jetzt noch nicht erzählt. Ist eher zufällig passiert, wo mich mal Volkswagen für eine Moderation wollte. Inzwischen habe ich für sehr große Unternehmen schon moderiert, von Messe oder auch auf der Wiesn und Generali, Volkswagen, Siemens und so weiter und so fort. Und da kommen immer wieder Aufträge, wo ich dann auf Italienisch oder auch mal mein nicht so gutem Englisch oder Deutsch eben moderiere. Genau, Internet ab und zu oder auf Veranstaltungen, Galas. Zuletzt war ich in Venedig für die Firma Generali, wo ich für die CEOs und so und große Belegschaft, 140 Leute, 3 Tage lang moderiert habe.
Wow. Ja. Da ist ja jede Menge los.
Ja, Ja, es war spannend, ja.
Und auch viel unterwegs dann natürlich. Dann.
Ja, also sowas viel im italienischen Raum auch in Sachen Moderation. Und ansonsten halt Berlin, Köln, Hamburg, München und so,
Stark, also sehr, sehr abwechslungsreich, wie man merkt. Gibt
ja.
es noch so als Schlusswort ein tolles Statement, irgendwie ein Lebensmotto oder hast du irgendwie,
Ja, auf jeden Fall.
was dich so immer angetrieben hat, dass du vielleicht
Oh,
unseren.
da gibt es einiges.
Hau
Also
raus!
ich tue gleich mehrere Sachen. Also da gibt es einiges und jetzt muss ich mich tatsächlich entscheiden für ein paar. Ein schöne Zitate von die mir meine Oma, die leider nicht mehr lebt, gesagt hat, die mir wirklich in Erinnerung sind und das ist schon so ein bisschen ein Lebensmotto. Das ist einerseits, ich glaube, es ist Schiller. Ich hoffe, ich sage jetzt hier nichts Falsches. Ich glaube, es ist Schiller, wo die Sehnsucht größer ist als die Angst. Da wird Mut geboren. Das ist so ein bisschen die Sehnsucht, klar, als Künstler, als Kreativer, aber allgemein als Mensch. Angst auch immer etwas, was vorhanden ist. Aber wenn diese Sehnsucht, dieser Traum, dieser Wunsch größer ist, dann wird Mut geboren. Und dieses Zitat finde ich grandios. Und das ist im Übrigen im großen Widerspruch zu dem Zitat, nur wer die Sehnsucht kennt, weiß, wie ich leide. Das ist jetzt ein sehr negatives, sondern dieses Zitat ist, glaube ich, auch so ein bisschen so ein, zumindest für mich ein Antrieb. Also wenn ich daran denke, komme ich schon auch in meine Kraft. Ja, muss ich schon sagen. Ne? Das ist ansonsten, was ich sehr schön finde, auch was ich auch als Logo teilweise habe, als Business Coach, ein Schiff ist im Hafen sicher, aber dafür ist es nicht gebaut oder wurde
Ja.
es nicht gebaut. Ja, Klassiker,
Ja, das mag ich auch sehr.
aber da ist auch so viel drin. Ne? Wir Menschen gehen ja immer in so einen Energiezustand, was wir schon kennen, und selbst Veränderung macht immer Angst. Und diese Kraft raus aus dem Gravitationsfeld des Bekannten, selbst wenn es schlecht ist, oder aus der Scheiße, auf gut Deutsch gesagt, sind extrem schwieriger. Und trotzdem sind wir ja auch trotzdem rauszugehen, neugierig zu sein, auch den Mut zu haben, zu scheitern, ist ja ganz entscheidend, um dann auch irgendwas auf die Beine zu stellen. Ja, in den USA, in San Francisco, gibt es keinen Unternehmer oder Start-upper, der Geld bekommt. Also kriegst du erst recht Geld, wenn du schon zwei Sachen gegen die Wand gefahren hast. Also jetzt weiß er, wie es wirklich funktioniert. Ja, das ist so, das gehört, glaube ich, dazu, aber auch den Mut zu haben, zu lernen und es zu probieren, gell? Weil der Weg ist das Ziel.
Oh,
So.
schön, dass du das auch noch mit eingebaut hast, weil ich
Ja.
gerade auch meine nochmal durchgegangen bin.
Okay.
Und der Weg ist das Ziel, ist auf jeden Fall auch eines von meinen.
Okay.
Ganz früher Carpe diem, nutze den Tag, das war alles noch so sehr ohne Leidenschaft, ja, eher noch so komm ins Tun, reine Motivation. Aber alles, was du gesagt hast, kann ich eigentlich nur unterschreiben. Und ich weiß auch nicht, ob es von Schiller ist, aber könnten wir nachher mal googeln. Ich finde das schön, weil da dieses wird Mut geboren. Ja, und ich mag ja dieses Mut, Mut zur Heldenreise, Mut, seinen Weg, Mut auch mal Risiken einzugehen, Mut mit Menschen in Interaktion zu treten und und. Dieses Mutthema ist sehr, sehr entscheidend nach der Leidenschaft,
Ja.
wenn man die dann hat. Mut geboren. Toll, ja.
Das Schöne ist ja auch, manche Menschen sprechen ja auch von Neugeburt. Wenn wir Altes ablegen, alte Glaubenssätze, altes Verhalten, Sachen, die Strategien, die nicht mehr dienlich sind, die wir aber immer noch machen,
Ja.
dafür braucht es extrem viel Mut.
Ja.
Und
Und Ausdauer
für
häufig.
manche Menschen, ich sag mal nur bei den anonymen Alkoholikern zum Beispiel, den Tag, an dem sie aufhören zu trinken, vielleicht nach 10, 20 Jahren oder sonstiges, den Tag feiern sie, auch nach 15, 20 Jahren, als Neugeburt. Und so ein bisschen ist es, glaube ich, schon für uns alle, dass es der Tag, wo wir, also ich kann ja nur von mir reden, verlassen worden bin von meiner Ex-Freundin, wo Tod eines Menschen, nämlich von meiner Großmutter oder andere prägende Ereignisse, manche Menschen, die entlassen werden, wo alles zusammenstürzt. Natürlich bergen die immer die Chance der großen Veränderung, aber das können Tage sein, wo jemand neu geboren wird. Aber es ist immer auch mit einem Leid verbunden, einem Schmerz. Und sei es nur, das Alte loszulassen. Aber da besteht die Chance, wirklich in eine Katharsis, in eine Transformation zu gehen. Und das ist, ich glaube, bei der Heldenreise, ich gehe da so genau drauf ein, weil das für mich auch immer das ist, was mich so fasziniert hat. Menschen, die es schaffen, sich zu verändern, weil Veränderung so schwer ist. Heldenreise, Entwicklungszyklus, etwas Neues entstehen lassen, den eigenen Helden, ja, man muss sich dir nicht erklären als Experte, die Heldenreise, es ist ja oft der Ruf, ob ein äußerer oder ein innerer Ruf. Ja. Und wir alle merken manchmal, so geht es nicht weiter. So kann es nicht weitergehen mit mir, weil das und das nicht funktioniert. Dieser Ruf wird lauter, aber der Held in den meisten Fällen will nicht, geht nicht. Ja, da ist es, er geht nicht, sondern ja,
weil
es
wir bedarf, es nicht kennen, weil wir es noch nicht kennen.
Ja, genau. Und egal, ob jetzt die Prinzessin entführt wurde, es bedarf noch mehr. Und dann oft am Anfang ist der Widerstand da, wie bei uns Menschen, uns zu verändern, ist Widerstand da. Und diesen Widerstand zu überwinden, bedarf Mut, manchmal eines Coaches, eines Mentors, eines guten Freundes oder viel mehr. Und dann beginnt diese Reise. Aber diese Reise ist natürlich auch eine komplexe Reise, natürlich bei uns allen, gell? Weil es stehen viele Dämonen dran. Und was ich bei der Heldenreise so liebe, ist meistens, es ist nicht der äußere Drache auf Fröding. Die Welt ist das Böse, die Ex-Freundin.
In uns.
Es ist in uns oft. Wir können das Äußere erst überwinden, wenn wir in uns den Drachen besiegen, der bei uns allen anders ist. Ja, das ist und das ist so spannend. Stetige Entwicklung, Veränderung, Transformation, da geht die Reise hin. Ja.
Boah.
Und zum Schluss noch ein Satz.
Ja, immer.
Ich glaube, das ist Dickens, der das gesagt hat. Der hat mich auch, der verfolgt mich auch nach wie vor. Es gibt zwei Tage, die dein Leben, die am wichtigsten sind für dein Leben, oder zwei Tage, die dein Leben bestimmen. Der erste Tag ist der Tag, an dem du geboren wurdest. Der zweite, der Tag, an dem du rausfindest, warum.
Dein Warum.
Ein Why, oder ich glaube, hier geht es um Mission. Ja? Wir Menschen, nicht nur laut Sartre oder Hesse oder sonstiges, entweder gibt es einen inhärenten Sinn, weil wir gläubig sind oder sonstiges, oder aber wie manche Existenzialisten, wir müssen uns den Sinn selber suchen oder geben. Das schafft Motivation, das schafft Kraft, das schafft auch die Möglichkeit zu unglaublichen Überwindungen. Je größer die Hindernisse, desto größer der Held. Mandela oder Gandhi, da waren die Hindernisse sehr groß, und so ist es auch im Drehbuch. Aber dafür brauchen wir ja auch einen Sinn. Gell? Dem großen Psychologen Emil Viktor Frankl und der Logotherapie, der hat herausgefunden, dass die Leute, die etwas Größeres als sich selbst hatten, was aus dem Konzentrationslager, was draußen war, ein Mensch, den sie über alles lieben, eine Aufgabe, die hatten viel mehr Chancen, haben viel mehr überlebt, weil sie einen Grund hatten, denn nicht nur egoistisch. Und das zählt allgemein. Wenn ich einen Sinn finde, einen Tag, an dem ich herausfinde, warum ich lebe, was meine Kraft ist, was mein, und nicht nur hinlebe, an dem Tag kann eine Kraft entstehen, die dich wohin bringt, wo du noch selber keine Ahnung hast.
Ja, das ist definitiv so.
Ja. Die Heldenreise.
Großartig. Daniel, das war richtig, richtig cool.
Ja, danke dir.
Hammer.
Eigentlich haben wir gerade erst angefangen. Ja? Ich werde erst richtig warm gerade.
Aber wir können das ja nochmal in eine zweite Runde.
Ja, gerne. Ja. Ich habe jetzt gar nichts über die Schauspieltechniken, Theorien oder nur wenig erzählt oder
Flirtcoach. Aber das können die Leute ja gerne auch vielleicht in deinen Coachings machen. Das hauen wir auch alles in die Shownotes unten rein. Genau. Können die Leute auch mit dir in Kontakt treten.
Ja.
Mach super. Das. Super. Also mir hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht.
Vielen, vielen Dank. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel geredet. Ja.
Nein, es war wunderbar. Ich danke super. Dir.
Felix, danke
Top. Dir. Ja. Klasse, danke.
Klasse.
Ciao.
Und ich freue mich natürlich auf dein Seminar, wo ich dann auch mal demnächst natürlich da sein werde.